Seminar. Und freuen uns, dass so viele von euch da sind, denn wir haben heute einen spannenden Vers vor uns, nämlich Offenbarung 13, Vers 8. Und da geht es nicht nur um das kleine, um das Tier aus dem Meer, sondern auch um das Buch des Lebens. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema für uns. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam niederknien zum Anfangsgebet und Gott einladen, bei uns zu sein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können, dein Wort aufschlagen dürfen. Bitte schenk du uns Weisheit und Verstand, diese wunderbaren Gedanken der Offenbarung, die wir jetzt gemeinsam studieren wollen, wirklich aufzunehmen und daraus zu leben. Bitte gib, dass wir verstehen, worum es beim Buch des Lebens geht und dass wir all das verstehen, was notwendig ist, um dort eingeschrieben zu sein und auch zu bleiben. Wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort, so wie du es verheißen hast, zu uns jetzt sprichst, das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Ein neues Jahr, eine neue Ära, neue Stifte. Offenbarung 13, Vers 8. Ist das nicht ein Traum? Ich kann es richtig groß schreiben. Könnt ihr das alle lesen? Fantastisch. Offenbarung 13, Vers 8. Lass uns das gemeinsam lesen. Dort heißt es: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen, im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Also, fassen wir kurz zusammen, was finden wir hier? Erstmal, wir machen immer zuerst mal eine Zusammenfassung, was der Text so an sich sagt. Was? Also wir haben eine weltweite Anbetung, ja? Weltweite Anbetung, okay. Was haben wir noch? Es gibt auch dann eine andere Gruppe, ja? Und diese andere Gruppe ist geschrieben im Buch des Lebens, okay? Was lernen wir noch aus dem Vers? Das Buch des Lebens gehört jemandem, nämlich dem Lamm, das geschlachtet worden ist, ja? Und zwar von Grundlegung der Welt. Dann werden wir gleich noch im Einzelnen darauf zu sprechen kommen. Also, wir wollen natürlich im Wesentlichen über das Buch des Lebens, um das Lamm sprechen, aber ganz kurz noch etwas zu dieser weltweiten Anbetung. Wenn es hier heißt, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Wer ist dieses es? Das Tier. Und das Tier ist? Das Papsttum. Haben wir deutlich lang und breit in allen Formen auswendig jetzt hier besprochen. Lass uns mal ein paar Verse anschauen, die das ein bisschen noch verdeutlichen. Lass uns mal gehen zu einem Parallelvers, zur Offenbarung 17. Genau, Vers 8. Das ist einer der besten Parallelverse dazu. Offenbarung 17, Vers 8. Da heißt es, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Das ist die Geschichte von der tödlichen Wunde und dann von dem Heilen der Wunde, nicht wahr? Und es wird ins Verderben laufen. Und jetzt Achtung, und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden was tun? Werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Was meint ihr, was kommt wohl zuerst? Das Wundern oder das Anbeten? Das Wundern, ja? Das heißt, was wir lernen, wenn wir die beiden Verse zusammennehmen, ist, bevor die Menschen das Tier anbeten, wenn sie was tun? Sich verwundern, ja? Es gibt also so eine Reihenfolge. Verwundern führt zu anbeten. Jetzt, was bedeutet verwundern? Überrascht sein, erstaunt sein, das hätte ich nicht gedacht, nicht wahr? Wisst ihr, was das heißt? Es kommt der Zeitpunkt, wo erst einmal die Welt sich erstaunt über das Papsttum. Und wenn sie sich erstaunt und sagt, hey, das hätten wir nicht gedacht, dann fangen sie an später mit der Anbetung. Zeichen und Wunder tun? Ja. Ja, ganz genau. Schauen wir doch mal hier zur Offenbarung 13 zurück. Und Offenbarung 13, Vers 8 haben wir Vers. Gibt es in Offenbarung 13 auch dieses Verwundern? Wo haben wir das Verwundern? Vers 3. Können wir sehen, Vers 3? Ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Das war wann? 1798. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Das war wann? 1798. Wann wurde sie geheilt? Sie heilt noch, ne? Genau. Fangfrage. Aber sie ist schon ziemlich weit gediehen, nicht wahr? Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Das heißt, die Verwunderung der ganzen Erde kommt, nachdem das die Wunde geheilt ist. Das bedeutet, dieser Vers, spricht er jetzt mehr vom Mittelalter oder mehr von der Endzeit? Mehr von der Endzeit, nicht wahr? Denn die Verwunderung kommt vor dem Anbeten und die Verwunderung ist Folge dessen, dass die tödliche Wunde heilt. Und nur mal so nebenbei, ist euch aufgefallen, dass momentan das Papsttum ganz anders dargestellt wird? Ist doch erstaunlich, wie der Papst sich geändert hat, nicht wahr? Plötzlich ist er so einfach, so lebensnah, so volkstümlich, herzlich, nicht wahr? Betont, dass, wow, was ist jetzt passiert, nicht wahr? Frischer Wind! Genau. Nur die Prophetie kennen, oder?
Ja.
Sicher? Ihr habt den Text noch nicht verstanden, den wir heute studieren. Wer sind die Einzigen, die nicht drauf reinfallen? Die im Buch des Lebens stehen. Was wir heute sehen werden, ist, es reicht nicht aus, das Papsttum zu entblößen. Es gibt viele Menschen, die kennen die Prophetie und die wissen genau, was hier vor sich geht. Die werden trotzdem anbeten. Sofort. Denn die eine Gruppe, die das nicht tut, hat genau diese eine Beschreibung. Sie stehen geschrieben im Buch des Lebens. Ja, ganz kurz. Da kommen wir gleich zu. Wir kommen, das ist eine fantastische Frage. Habt ihr alle Frage verstanden? Wir kommen gleich sofort zu der Frage. Werden wir ausführlich besprechen gleich. Ausführlich besprechen, aber sehr gute Frage. Genau. Übrigens, wie wird das geschehen, dass Menschen, die intellektuell verstehen, der Papst ist ein Jesuit, die vielleicht auch die Geschichte des Jesuitentums verstanden haben, die auch die Geschichte des Papsttums kennen, die wissen, was da läuft, wie wird es dazu kommen, dass sie trotzdem anbeten werden? Aber warum braucht man unbedingt den Glauben an Gott?
Weil das Grundvoraussetzungen sind, um die Gnade.
Warum? Warum?
Sie haben die Gerechtigkeit Christi nicht für sich in Anspruch genommen.
Aber warum könnt ihr denn trotzdem, es stimmt alles, was ihr sagt, aber welche, versteht ihr, wenn jemand sagt, ich weiß ganz genau, was der Papst macht und ich bin dagegen und ich tue mal auf meinem YouTube-Video das alles aufdröseln und zeigen, was dahinter den Machenschaften da alles abläuft? Vielleicht, aber er nicht bekehrt ist. Warum kann er nicht trotzdem auch dagegen sein und am Ende gegen den Papst stehen? Ganz genau. Weil am Ende das Leben auf dem Spiel steht. Und wenn dein Leben auf dem Spiel steht, gibt es nur eine Kraft, die dich stehen lassen lässt. Genau. Und das ist der Heilige Geist. Wenn Überzeugung und Verwunderung nicht helfen, dann hilft die Daumenschraube bei den allermeisten Menschen. Nicht wahr? Und wenn es nicht dein eigenes Leben ist, dann vielleicht das Leben deiner Kinder, oder? Das Leben deiner Eltern. Und so weiter. Wir wollen es nicht ausführen, aber ihr wisst, wie es im Mittelalter war. Und deswegen reicht es nicht aus zu wissen, ich weiß genau, ich kenne die Geschichte der Jesuiten, ich weiß, was der im Schilde führt. Das ist gut, das ist wichtig. Aber es reicht nicht aus. Die Bedingung ist geschrieben im Buch des Lebens. Lass uns weitergehen. Und zwar zu...
Mhm. Ja, also irgendwie erinnert mich das an Daniel 3, wo sie das Land da gestampelt irgendwie
Ja. Finden,
die drei eben nicht. Und die drei halten eben den Glauben an das Land, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Ja, und sie haben die Gebote Gottes gehalten.
Ganz genau. Ja. Ich wiederhole es ganz kurz für den Livestream. Das ist eine ganz klare Parallele zur Offenbarung zu Daniel 3. Ja? Nur wer den Glauben an Christus hatte damals, wer an Gott festgehalten hat, kostet was es wolle, der konnte stehen bleiben. Alle anderen sind gefallen.
das erlebt. Und wenn er auch jetzt nicht lebt, also wissen, dass Gott es ja. kann, aber auch wenn er nicht lebt, sowas
wissen. Ganz genau. Es war der Blick auf das ewige, nur wenn du Blick auf das ewige, danke, dass du es schon gesagt hast, nur wenn du Blick auf das ewige Leben hast, bist du auch notfalls bereit, dein jetziges Leben aufzugeben. Das ist der Punkt. Jetzt, was hat das mit diesem Buch des Lebens auf sich? Wollen wir mal sammeln. Bin mal gespannt, ob wir gemeinsam die biblische Lehre vom Buch des Lebens hier zusammenkriegen. Ihr sagt mir jetzt, welche Bibelstellen über das Buch des Lebens sprechen und was man da draus ziehen kann. Okay, schauen wir mal Offenbarung 3, Vers 5 aus. Was lernen wir dort? Genau, also was lernen wir daraus? Genau, also ganz einfach den Punkt. Was lernen wir aus dem Vers über das Buch des Lebens? Das sind zwei Dinge, die wir lernen. Über das Buch des Lebens direkt. Versucht es so einfach wie möglich zu machen. Dort stehen Namen drin, könnt ihr das sehen? Und? Was können wir noch lernen? Was ist mit diesen Namen?
Jesus Christus wird sie bekennen vor seinem Vater und den Engeln.
Das auch? Diese Namen können nicht ausgelöscht werden? Das ist ja der ganze Sinn des Verses. Sie können ausgelöscht werden, sie werden nur dann nicht ausgelöscht werden, wenn eine Bedingung erfüllt wird. Wer überwindet, dessen Name wird nicht ausgelöscht. Also zwei Dinge können wir auf jeden Fall lernen. Dort sind Namen drin. Und sie können nicht ausgelöscht werden. Sie können ausgelöscht werden. Frage, kennt ihr noch einen Bibelvers, der belegt, dass im Buch des Lebens Namen stehen? Helft mir mal. Wir wissen ja, nicht, also es gibt das Buch des Lebens und dann gibt es noch die Bücher. Nicht, ja? Das ist klar. Die kommen auf Markus 20 mal vor. Aber ich brauche jetzt einen Vers, wo wir lernen, dass im Buch des Lebens Namen stehen. Fällt dir einer ein? Immer wieder gut, das zu wiederholen, oder?
21.
Offenbarung 21? Ja, schau mal. Ja, also impliziert, nicht wahr? Sie stehen dort geschrieben, ja? Super. Das heißt, das ist also im Grunde genommen. Was lernen wir aus diesem Vers, Offenbarung 21, Vers 27? Also in Bezug auf das Buch des Lebens. Lass uns mal nur den Punkt direkt am Buch des Lebens festmachen. Was lernen wir das Buch des Lebens hier? Aus diesem Vers. Also versucht es mal ganz auf den Punkt zu bringen. Das bedeutet? Genau. Das ist wie eine Eintrittskarte ins Reich Himmel. Ja? Der Eintrag in das Buch des Lebens ist die notwendige Bedingung, um ins Reich Gottes zu kommen. Ja, könnt ihr das sehen? Das andere ist auch alles richtig, aber das ist nur umschrieben, also das ist der Hauptpunkt. Ja? Ich übe das jetzt gerade mit euch, weil das ist wichtig, wenn man Bibelstunden gibt, dass man in der Lage ist, aus dem Vers, den man gelesen hat, so den Hauptpunkt, weißt du, wo man sich festhalten kann, erstmal zu erfassen, und dann kann man über alles weitere sprechen. Was haben wir gesagt? Ist quasi die Eintrittskarte zum Himmel, ja? Also, wenn ihr darüber kurz nachdenkt, warum ist es die, wenn das die Eintrittskarte zum Himmel ist, nicht wahr? Wie viele Gruppen gibt es in Offenbarung 13, in Vers 8? Zwei Gruppen. Die einen machen was? Sie beten das Tier und die anderen? Das steht da nicht, aber das ist impliziert. Aber was machen sie? Oder was steht über sie?
Sie stehen im Buch des Lebens.
Könnt ihr sehen, zwei Gruppen. Die einen beten das Tier an, die anderen stehen im Buch des Lebens. Was ist mit denen, die im Buch des Lebens stehen?
Die beten das Tier nicht.
Das, ja, okay. Aber was wir gerade gesagt, was ist mit denen?
Die haben die Eintrittskarte.
Die kommen in den Himmel, okay? Jetzt lass logisch denken. Zwei Gruppen. Die einen beten das Tier an, die anderen stehen im Buch des Lebens. Die im Buch des Lebens stehen, kommen auf jeden Fall in den Himmel. Was wissen wir deswegen über die andere Gruppe? Weil sie das Tier anbeten. Deswegen gibt es einen Text in der Bibel, der sagt, wer das Tier anbetet, wird auf jeden Fall verloren gehen. Welcher Text ist das? Ja, Offenbarung schon mal gut. Den Text solltet ihr, das sollte jetzt, komm, aber ernsthaft. Es gibt einen Text, der sagt, wenn das Tier anbetet, der wird verloren gehen. Ihr werdet euch an den Kopf fassen, wenn ich sage, welcher Vers das ist. Brüder, Schwestern. Danke. Und wie nennt man Offenbarung 14? Das ist das, von dem wir sagen, das ist unsere Botschaft, nicht wahr? Im Herzstück unserer Botschaft. Seht ihr mal, wie oft wir über die Dreifach-Engels-Botschaft reden, den Begriff in den Mund nehmen und selten wissen, was drinsteht. Nicht wahr? Offenbarung 14, Vers 9 sagt, wer das Malzeichen, das Tier und das Bild anbetet oder annimmt, nicht wahr? Der wird dann die Plagen Gottes und so weiter, wird mit dem Schwefel und so weiter gequält werden, wird verloren gehen. Deswegen macht die Bibel diesen Punkt deutlich, dass das zur, dass das die Menschen sind, die verloren gehen. Und deswegen ist das Thema so wichtig. Und deswegen ist die dritte Engelsbotschaft so wichtig. Es geht nicht einfach nur um zu sagen, wir sind eine bessere Kirche oder eine bessere Bewegung. Die Kirche ist nicht ganz so nah an der Wahrheit. Hier geht es um Leben und Tod, und zwar Ewiges. Ja? Genau, die Gebote halten, ja. Ganz klar, ganz klar. Aber wir bleiben jetzt beim Buch des Lebens erstmal. Gehen wir noch einen Gedanken zurück zu dem Namen, ja? Haben wir noch einen Bibeltext, wo steht, dass das im Buch des Lebens Namen stehen? Kennt ihr noch einen? Was? Schauen wir mal. Lukas 10, Vers. Da steht aber nicht das Buch des Lebens, nicht wahr? Aber so ähnlich. Ja, wir können es trotzdem aufschreiben. Das ist ein guter Vers. Lukas 10, Vers 20. Wir sammeln ja die Verse alle, ja? Lukas 10, Vers 20. Wer spricht dort in Lukas 10? Was ist die Geschichte übrigens in Lukas 10, Vers 20? Was ist gerade passiert? Die kommen zurück. Was haben die erlebt? Die kommen jubelnd zurück, ja? Also die kommen vom Auto, vom Mission, vom Sabbatnachmittag Missionsentsatz zurück, nicht wahr? Nicht mit hängendem Kopf, sondern mit Juhu! Ja, wie auch immer. Und kommen zurück und sagen, schau mal, was uns passiert ist. Was haben sie erlebt? Geist ausgetrieben. Ja? Haben gesagt, fahr aus. Und der fuhr aus. Und was sagt Jesus in Lukas 10, Vers 20? Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was bedeutet das? Okay, das stimmt. Was bedeutet das noch? Was kann man aus dieser Aussage noch lernen? Ist im Himmel? Ja, das stimmt. Was noch?
Dass man sich nicht freut, faktisch, dass man da erreicht. Mhm.
Okay, lass es mich für dich ausdrücken. Was du sagen willst ist, es gibt bestimmte Dinge, die sind zwar gut und schön, wie Geister austreiben, aber es gibt auch viele Menschen, die treiben Geister aus, die werden nie in den Himmel kommen, nicht wahr? Könnt ihr in Matthäus 7 nachlesen. Ja? Die haben große Wunder getan und Weissagungen und so weiter, kommen nie in den Himmel. Das bedeutet also, dass unser Name im Buch des Lebens steht, ist offensichtlich von hoher Priorität, das will Jesus sagen. Jetzt, wenn jemand hier reinkommen würde oder erzählen würde, dass in der Vergangenheit ernsthaft, also biblisch, ich rede jetzt nicht von Täuschung und von anderen Dingen, sondern wirklich biblisch Geist ausgetrieben hat, würden wir alle denken, wow, ja, das ist eine hohe Sache, oder so. Wenn wir ganz ehrlich sind, würden wir sagen, das ist doch was ziemlich Außergewöhnliches, nicht wahr? Aber ich sage, das ist nicht so außergewöhnlich. Etwas viel wichtiger und viel höher ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Ja? Also hat die höchste Priorität. Das ist das, was Jesus sagen will. Und ich meine ganz ehrlich, wie oft schauen wir auf die äußerlichen Zeichen des Evangeliums, der Mission und nicht mal äußerliche Dinge, Zahlen, Taufen, dies und jenes. Und wie oft denken wir nach über, steht mein Name im Buch des Lebens? Kann er da bleiben? Ja? Das ist, muss die höchste Priorität haben. Die höchste Priorität. Aber jetzt zeige ich euch noch einen Vers, wo der Name vorkommt und das Buch des Lebens. Beides in einem Vers. Das ist ganz hilfreich, nämlich, weil das ist auch ganz einfach zu verstehen. Schaut mal in Philipper 4, Vers 3. Noch so als Ergänzung. Epheser, Philipper 4, Vers 3. Das heißt es, seid ihr da? Noch nicht? Epheser ist, kommt davor und danach kommt dann Kolosser. In Philippa 4, Vers 3 haben wir folgenden Satz. Wer hat Philippa geschrieben? Paulus, genau. An wen hat er die geschrieben? Vers 3. Und ich bitte auch die, mein treuer Mitknecht, dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Ja, toller Vers. Ganz einfach. Was ist im Buch des Lebens? Namen. Da steht's. Erste, was haben wir gesagt? Philipper 4, Vers 3. Das sind Namen. Und übrigens, wenn ihr den Vers anschaut, was für einen Eindruck bekommt ihr über die, die im Buch des Lebens stehen? Schaut den Vers nochmal genau an. Was für einen Eindruck bekommt ihr über die, die deren Namen im Buch des Lebens stehen? Es sind Kämpfer, ja, was sagt uns das? Wenn sie Kämpfer sind, versuchen wir so ein bisschen runterzubrechen auf praktisches Deutsch. Sie haben Glaubenskämpfe gekämpft. Mitarbeiter, was sind Mitarbeiter? Das sind arbeitende Christen. Die im Buch des Lebens stehen, die tun was. Könnt ihr das sehen? Das sind Kämpfer, aber nicht nur Kämpfer im Sinne, ich sitze zu Hause und kämpfe den guten Kampf des Glaubens, nicht wahr? Also manchmal kämpft man ja auch zu Hause, aber vor allem kämpft man den auch aktiv. Das sind aktive Mitarbeiter. Das sind zwei Dinge wichtig. Erstens, sie arbeiten und sie arbeiten zusammen. Sie arbeiten mit Paulus, nicht gegen ihn oder unabhängig, sondern Mitarbeiter. Menschen, die im Buch des Lebens stehen, arbeiten für Christus und sie arbeiten zusammen. Das ist interessant, nicht wahr? Das sieht also, man kann also sehen, dass das mit dem Buch des Lebens nicht nur was mit mir persönlich zu tun hat, sondern auch mit dem, wie ich dann nach außen agiere. Ja? Mitarbeiter Jesu und Mitarbeiter des Paulus in dem Sinne. Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Oder bevor wir da hingehen, welche anderen Verse kennt ihr noch über das Buch des Lebens oder eingeschrieben sein im Himmel, oder gibt es noch andere Verse, die jetzt direkt dazu passen, die ihr kennt, die euch in den Sinn kommen, die wir unbedingt noch anschauen müssten? Gibt es noch so ein, zwei Verse, die ihr kennen könntet oder eigentlich sogar vielleicht solltet? 2. Mose 32. Dankeschön. 2. Mose 32 ist eine interessante Geschichte. Welche Geschichte ist am Anfang von 2. Mose 32? Das wisst ihr. Genau, was passiert da? Was war die Sünde des Volkes in 2. Mose 32? Die sind um das goldene Kalb getanzt, nicht wahr? Mit dem Gold, das eigentlich für das Heiligtum gedacht war. Das haben die da geschmolzen und sich von den Ohren gerissen und haben das goldene Kalb gebaut. Und was macht Gott dann? Zuerst mal? Bevor sie bestraft, was macht Gott? Oben auf dem Berg noch. Er redet zu Mose. Was sagt er zu Mose? Kennt ihr die Geschichte? Er sagt zu Mose, pass auf, guck mal, was sie gemacht haben. Ich mache dir einen Deal mit dem. Ich lasse die alle umbringen, bringe die alle um und aus dir mache ich eine neue Gemeinde. Wäre doch gut, oder? Was sagt Mose? Und warum sagt Mose das? Weil das Volk liebt, aber er gibt auch einen ganz bestimmten Grund. Er sagt, wenn du das machst, ich mache schon den Vers 12. Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Gesagt, wenn du das machst, dann haben deine Feinde ihre Argumente in der Hand. Es geht um deinen Charakter, es geht um deine Glaubwürdigkeit. Du hast verheißen. Wisst ihr, wenn es Probleme in der Gemeinde gibt und Gott zu dir im Traum kommen würde, und sagen würde, ich werde die Gemeinde den Bach runtergehen lassen, aber dich werde ich als neuen Miller oder Frau Miller nehmen und eine neue Gemeinde starten. Willst du es annehmen? Was sollten wir sagen? Gott, du hast die Verheißung gegeben, dass diese Gemeinde bis ans Ziel geht. Kümmer du dich drum. Ja, ich bleibe hier. Der Mose widerspricht Gott und sagt, Gott, das kannst du nicht machen, weil du hast schon gesagt. Egal, was du mir jetzt anbietest, du hast schon gesagt, deswegen bleibe ich hier. Und, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Vers in 2. Mose 32. Und dort Vers 2. Übrigens, das bedeutet nicht, dass die wissentlich an der Sünde festgehalten haben, nicht gestraft worden sind. Ihr wisst, da sind einige gestorben. Ja, einige. Gott, Mose hat nochmal einen Aufruf gemacht, nicht? Wer auf der Seite des Herrn ist, komm jetzt zu mir. 2. Mose 32, Vers 31, als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Was hat Mose hier angeboten? Sein Leben, was für ein Leben? Woher wissen wir, dass es das himmlische Leben ist? Und das Buch des Lebens ist die? Eintrittskarte zum Himmel. Er sagt, hier ist meine Eintrittskarte, nimm sie. Kennt ihr noch jemanden, der es gemacht hat? Noch jemand? Der es im Neuen Testament sagt? Paulus sagt, ich habe mir gewünscht, verdammt zu sein, verflucht zu sein für meine Brüder. Paulus sagt, ich habe Gott angeboten quasi, nimm du mich, nimm mein Leben weg und damit dies meine Brüder, die Pharisäer, errettet werden. Jesus hat es natürlich auch gehabt. Jesus war der Einzige, der es wirklich machen konnte, denn Jesus konnte wirklich ein sinnloses Leben vorweisen, das als Austausch gehen konnte natürlich. Aber schaut mal, was Gott sagt. Das ist sehr interessant. Vers 33. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der was tut. Der gegen mich sündigt. Jetzt, welcher Vers spricht auch vom Austilgen, den wir schon besprochen haben? Welcher Vers spricht auch vom Austilgen aus dem Buch des Lebens, den wir schon angesprochen haben hier? Welcher Vers spricht auch vom Auslöschen und Austilgen? Welcher Vers, den wir schon vorher angesprochen hatten, hier, spricht vom Auslöschen auch? Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, dessen Name werde ich nicht auslöschen. Genau. Denn der Vers spricht auch vom Auslöschen. Denn alle, die nicht überwinden, werden ausgelöscht. Und was ist nach, jetzt können wir die beiden Verse zusammennehmen. Wenn ihr 2. Mose 32, Vers 33, was ist das Kriterium, nachdem Gott in Offenbarung 3, Vers 5 manche Namen auslöscht und manche nicht auslöscht? Was ist das Kriterium? Schaut den Vers nochmal an. Sünde. Was ist die Bedingung, in 2. und Offenbarung 3, Vers 5 nicht ausgelöscht zu werden? Wie steht es dort? Wer überwindet? Was überwinden? Die Sünde. Könnt ihr das sehen? Das ist ganz eindeutig. Das Kriterium ist die Sünde. Denn die Eintrittskarte zum Himmel ist ja die Eintrittskarte zum Paradies, zum Garten Eden, zum Baum des Lebens. Und Sünde hat die Menschen rausgetrieben. Deswegen muss die Eintrittskarte sein, nicht zu sündigen. Deswegen sagt die Bibel, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Mose sagt, oder Gott sagt den Kindern Israel bei den 10, Mose sagt den Kindern Israel bei den 10 Geboten, Gott ist nicht gekommen, um euch, also Gott ist gekommen, damit die Furcht Gottes vor euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. In wessen Kraft ist das nur möglich? Deswegen sagt er, weiße Kleider, die Kleider seiner Gerechtigkeit. Aber die Kleider seiner Gerechtigkeit, das ist jetzt wichtig, die Kleider seiner Gerechtigkeit verstecken nicht meine Sündhaftigkeit, sondern verändern mich. Seht ihr den Unterschied? Viele haben diese Idee, ich bleibe weiter sündig, aber Gottes Gerechtigkeit kommt irgendwie so drüber. Und dann sieht Gott meine Sündhaftigkeit nicht mehr. Und ich kann weiter sündigen, aber Gott sieht ja nur noch Gerechtigkeit. Das ist nicht, was gemeint ist. Sondern die Gerechtigkeit Gottes, wenn sie mich bekleidet, macht uns auch gerecht. Ja? Ganz, ganz einfach. Oh,
Die nächste Frage, ja. Wenn praktisch das uns verändert, aber dann wäre schon von Anbeginn der Welt.
Ja, da kommen wir zu. Wir kommen jetzt sofort in einer Minute auf diesen Vers. Mit Anbeginn, ja, das geht euch schon durch die, Einen Moment. Ich will euch nur noch 2, 3 Verse sagen zum Buch des Lebens, okay? Noch zur Ergänzung, dass wir das noch aufschreiben können, habt ihr mal so ein bisschen den Überblick. In Daniel, kommt das Buch des Lebens in Daniel auch so? Dankeschön. Daniel 12, Vers 1. In Daniel 12, Vers 1, das gehört eigentlich noch zu Daniel 11, heißt es, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Wer ist Michael? Und was bedeutet, dass er sich erhebt? Auf Deutsch, in einem Wort, es ist das? Nicht die Wiederkunft? Gnadenzeit ist zu Ende. Denn er setzt sich zur Rechten Gottes als Hohepriester, wenn er aufsteht, Gnadenzeit zu Ende. Der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit, aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Was können wir übrigens noch lernen über diesen Vers hier? Aus diesem Vers können wir noch etwas lernen, was wir bisher nicht lernen konnten oder noch nicht so sehen konnten. Könnt ihr das sehen? In diesem Vers über das Buch des Lebens oder über die, die daran eingeschrieben sind? Versuch das, du hast schon, bist schon auf dem richtigen Weg. Versuch das in Bezug auf das Buch des Lebens. Was können wir lernen über das Buch des Lebens? Wir müssen versuchen, den Gedanken. Das ist zur Zeit der Drangsal erstmal, zur Zeit der großen Trübsal.
Es ist, also mir vermittelt es einfach, dass hier Jesus Christus derjenige ist, durch den wir diese Trübsalzeit, die hier beschrieben steht, überstehen.
Das auf jeden Fall, das ist ganz wahr. Aber meine Frage ist mehr, was lernen wir noch über das Buch des Lebens? Wir sind ja gerade dabei, alle Bibelstellen zum Buch des Lebens. Was ist so die Lehre vom Buch des Lebens? Gibt es etwas noch, was wir über das Buch des Lebens lernen können, was in diesem Vers quasi angedeutet wird? Etwas über das Buch des Lebens. Etwas, was wir über das Buch des Lebens lernen. Wir suchen ja, schau, wir haben jetzt gelernt, im Buch des Lebens stehen Namen. Im Buch des Lebens kann man ausgelöscht werden. Es ist die Eintrittskarte zum Himmel. Es hat die höchste Priorität. Ja? Und so etwas, so ein Aspekt zum Buch des Lebens. Genau. Könnt ihr sehen, dass alle, die im Buch des Lebens stehen, auch im Volk sind? Könnt ihr das sehen? Das Volk wird gerettet, die im Buch des Lebens stehen. Wer im Buch des Lebens steht, ist auch Teil des Volkes Gottes. Seht ihr das? Da steht nicht dein Volk und zusätzlich die, die im Buch des Lebens stehen. Wer also weiß, dass es ein Volk Gottes gibt und sich wissentlich davon trennt oder wissentlich nicht dahin kommen möchte, versteht ihr? Deswegen ist die Frage des Volkes Gottes eine wichtige Frage. Denn die, die im Buch des Lebens stehen, sind das Volk Gottes. Ja, es gibt Menschen, die wissen nicht, dass es ein Volk Gottes gibt. Die leben ganz alleine irgendwo auf einer Insel und leben nach Gottes Willen und gehören zum Volk Gottes. Ja, unsichtbar. Aber wenn ich weiß, es gibt eine sichtbare Gemeinde und ich trenne mich davon, da gibt es ein Problem mit dem Buch des Lebens. Denn die im Buch des Lebens sind, gehören zum Volk Gottes. Könnt ihr das sehen? Die Auserwählten. Die im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Okay, jetzt noch ein Vers. Dann müssen wir ganz schnell zu Ende machen, denn wir kommen gleich zum Ende. Nur, ich gebe nur die wichtigsten. Schaut mal auf Offenbarung 20, Vers 12. Könnt ihr auch aufschreiben, den braucht man nicht aufschlagen, den kennt ihr auch so. Offenbarung 20, Vers 12, da gibt es die Bücher und das andere Buch des Lebens. Ja, das also deutlich macht, das Buch des Lebens ist zu unterscheiden von den Büchern. Und dann gibt es noch einen schönen Vers in Jesaja 4, Vers 3. Lass uns den mal aufschreiben. Jesaja 4, Vers 3 und den aufschlagen auch. Jesaja 4 und dort Vers 3. Jesaja 4, Vers 3, dort heißt es, und es wird geschehen, seid ihr da schon, Jesaja 4, Vers 3? Jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden, jeder, der zum was? Zum Leben eingeschrieben ist, wo? In Jerusalem. Gibt es auch im Neuen Testament eine Stelle, dass wir irgendwo eingeschrieben sind in Jerusalem? Nicht in Offenbarung? Lass mal euren Finger drin. Ja, so, ja, Philipper 3,20 ist auch, dass wir unser Bürgerrecht im Himmel haben. Das ist so angedeutet. Aber es gibt einen Vers, der ganz deutlich ist. Lass mal euren Finger in Jesaja 4 und geht mal zu Hebräer. Hebräer Kapitel 12. Wer hat Hebräer geschrieben? Woher wissen wir das? Gut. Hebräer 12 und dort Vers 22 und 23. Hebräer 12, Vers 22 und 23. Die Bibel sagt, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu 10.000 von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Könnt ihr sehen, dass die Gemeinde der Erstgeborenen im Himmel angeschrieben ist, im himmlischen Jerusalem, auf in Vers 22, 23. Das heißt, dieser Vers von Jesaja 4, Vers 3, die zum Leben eingeschrieben sind in Jerusalem, hat hier sein Gegenstück in Hebräer 12. Das Buch des Lebens liegt also in Neu-Jerusalem. Und deswegen hat auch Jerusalem, ist auch die Braut genannt, nicht wahr? Weil dort die Braut verzeichnet ist, die Gemeinde. Und habt ihr in Jesaja 4 gelesen, wie die genannt werden, die dort eingeschrieben sind? Schaut mal in Jesaja 4 zurück. Wie werden die genannt, die dort eingeschrieben sind? Die Übriggebliebenen. Nennt man ein anderes Wort für Übriggebliebene. Die Übrigen. Wo finden wir die Übrigen noch? Offenbarung 12, Vers. Der Drache wurde zornig mit den Übrigen von seiner, von ihrem Samen und so weiter. Offenbarung 12, Vers 17, genau. Die Übrigen. Die sind eingeschrieben. Und dann kommen die Übrigen. Ich war, wer sind die Übrigen? Die Übrigen haben, die halten die Gebote Gottes und haben Zeugnis Jesu. Das sind alles Kennzeichen derer, die dann im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Jetzt kommen wir müssen zum Ende kommen. Ich würde noch so viel gerne mit euch besprechen, aber wir schaffen es nicht. Aber ich möchte ganz kurz die Frage beantworten mit, sie sind im Buch des Lebens eingeschrieben von Grundlegung der Welt an. Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Wer von euch glaubt, dass im Buch des Lebens seit Anbeginn der Welt unsere Namen schon standen? Und Moment, erst, wer glaubt, dass die Namen eingeschrieben werden, wenn wir uns bekehrt haben? Wer ist dafür, dass die Namen eingeschrieben stehen seit Grundlegung der Welt? Okay. Wer von euch glaubt, sie sind eingeschrieben, wenn wir uns bekehren? Ja, das ist immer. Wer von euch sagt, weiß ich nicht. Okay. Das stimmt. Schauen wir ganz kurz den Bibeltext an. Offenbarung Kapitel 13, Vers 8. Offenbarung 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Name nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist. Wann? Was sagt der Text? Wer ist das Lamm? Das Lamm ist Jesus, richtig? Genau, das Lamm ist Jesus. Das Lamm wurde geschlachtet. Wann wurde das Lamm geschlachtet? Was bedeutet, dass das Lamm wurde geschlachtet in der realen Welt? Was bedeutet, dass das Lamm geschlachtet wurde? Dass ein Opfer gebracht wurde. Wann wurde das Opfer gebracht? Am Kreuz. Warum sei es dann von Grundlegung der Welt an? Der Plan war da, aber die Realisation dessen geschah erst am Kreuz. Das heißt, wenn die Bibel sagt, das Lamm war geschlachtet von Grundlegung der Welt an, heißt das nicht, dass das Lamm von Grundlegung der Welt tatsächlich buchstäblich geopfert wurde. Versteht ihr das? Sondern, dass Gott hatte das gewusst, dass es so kommen wird. Er hat es geplant. Aber erst als es im Leben von Jesus sich realisiert, ist es tatsächlich eingetreten. Und wenn das so ist bei der Schlachtung des Lammes, ist es auch so bei den Namen. Denn was ist das erste Buch in der Bibel, wo Namen drinstehen? Ganz kurz noch. Erste Buch, Mose, Kapitel 5. Wie nennt man das, erste Mose 5? Geschlechtsregister. Das ist ein Buch mit Namen, ja? Nur Namen. Keine Werke, nur Namen. Wie wird man eingetragen in ein Geschlechtsregister? Durch Geburt, ja? Ganz einfach. Wird man durch die menschliche erste Geburt in das Geschlechtsregister für Neu-Jerusalem eingetragen, ja oder nein? Warum nicht?
Also ich würde sagen, ja. Erstmal, weil man kann ja auch ausgestrichen werden.
Moment, das war die Frage. Meine Frage war, wann wird man durch die menschliche Geburt eingetragen? Ja. Inzwischen nicht. Warum nicht? Gib mir einen Bibelvers. Nikodemus sagt besonders, ihr müsst von Neuem geboren werden. Mit anderen Worten, eure erste Geburt reicht nicht. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, es gibt nicht die Option, ich werde einfach geboren und lebe einfach so weiter und hoffe, dass irgendwie es klappt. Ich muss von wiedergeboren werden. Das heißt, meine erste Geburt hat nichts, was mich für den Himmel ein Titel, hat keinen Titel für den Himmel. Das heißt, der Punkt an der Sache ist ganz deutlich. So wie man für das irdische Leben geboren werden muss, um dann in ein Geschlechtsregister eingetragen zu werden. Man kann ja vorher schon gedacht worden sein. Nicht wahr? Man kann, Mann und Frau können vorher darüber nachgedacht werden, wie werden dieses Kind zeugen. Ja? Aber dann wird es erst eingetragen, wenn es geboren wird. Genauso werden wir eingetragen in das Buch des, Himmel, des Lebens im Himmel, wenn wir wiedergeboren werden. Übrigens, Ellen White sagt genau das gleiche auch. Wir werden dann eingetragen, wenn wir... Und dann können wir wieder ausgestrichen werden, ohne Frage. Aber ein Mensch muss wiedergeboren werden, um das Reich Gottes überhaupt sehen zu können. Denn es ist ein Geschlechtsregister für Neu-Jerusalem. Es ist ein geistliches Geschlechtsregister. Und was geistlich ist, muss vom Geist kommen. Und deswegen ist es die Wiedergeburt, sagt er, wer von aus Wasser und Geist geboren wird. Letzter Punkt dazu. Ja?
Und wieso sagt Jesus, bei den Evangelien, lasst die Kinder zu mir kommen, denn denen gehört das Himmelreich?
Genau. Kann man schon sich auch für Jesus entscheiden. Ja, das ist kein Problem. Der Text sagt nicht, dass ab dem Zeitpunkt der Geburt wir zum Himmelreich gehören. Das Gegenteil ist der Fall. Das menschliche Herz, das natürliche Herz, ist trotzig und verzagt. Wer kann es ergründen, nicht wahr? Es braucht, ja, tausend Werte, das Fleisch selbst ist nichts Nütze, es ist gegen Gott. Jedes Kind, das geboren wird, hat eine rebellische Natur, nicht wahr? Ich muss euch nicht erzählen. Es muss wiedergeboren werden. Der letzte Punkt. Weiß Gott auch im Voraus, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen werden, wenn wir uns bekehren? Ja. Genau. Er hat uns vorher ersehen, sagt die Bibel. Das nennt die Bibel, das ist die Vorherbestimmung. Das heißt, er sieht im Voraus, genau. Deswegen sagt die Bibel auch, die Namen stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, weil Gott weiß es. Die stehen aber nicht buchstäblich, genauso wenig wie Jesus buchstäblich gekreuzigt worden ist seit Grundlegung der Welt, sondern der Plan war da. Er hat uns ersehen, er hat es vorgesehen. Aber es ist unsere tatsächliche Entscheidung, die dann vor dem Universum. Denn ansonsten würden ja da schon Dinge dokumentiert, die noch gar nicht passiert sind. Und das wäre schon ein bisschen unfair. Das würden auch die Engel sagen, hey, Moment mal. Ja, Gott weiß es. Aber es wird dann, wenn wir uns entscheiden, wenn wir neu geboren werden, kommen wir auch dieses Geschlecht. Habt ihr gesehen, dass die angeschrieben sind? In der ganzen Bibel findet ihr nur, dass die Heiligen angeschrieben sind, die im Volk Gottes sind, die zur Gemeinde gehören. Ja? Genau, das impliziert also, man muss dieses geistliche Erlebnis gehabt haben. Ja. Dort steht nicht, alle stehen erstmal drin. Denn ab welchem Zeitpunkt wirst du denn ausgetragen? Ab deiner ersten Sünde? Verstehst du? Wodurch wirst du ausgetragen? Durch die erste Sünde? Wenn es die erste Sünde ist, dann sind alle gleich wieder ausgetragen nach ungefähr 3 Monaten. Oder 4 oder 5 oder 7, keine Ahnung. Ja. Das heißt, das macht keinen Sinn. Die Tatsache ist auch, dass eine einzige Sünde uns nicht wirklich austrägt, sondern wir werden eingetragen. Und wann werden wir gelöscht? Wann wird im Himmel etwas gelöscht? Im Gericht, nicht wahr? Im Gericht werden entweder Sünden gelöscht oder Namen gelöscht. Bis dahin, das heißt, jeder Mensch, der irgendwann in seinem Leben sich bekannt hat zu Christus, bleibt da stehen. Bis zur Zeit des Gerichtes. Und dann wird gelöscht. Entweder Sünden oder Name. Sünden oder Name. Je nachdem, ob wir in unserem Leben zeigen, dass wir die Gnade auch angenommen haben. So wie der Knecht, der dann den anderen Knecht schlägt und zeigt, dass er die Gnade nicht wirklich verstanden hat und dann sein Name quasi gelöscht wird, die Sünden auf ihn wiedergelegt werden. Ja. Ganz genau. Maria, wir müssen leider Schluss machen, aber du hast einen guten Gedanken noch gesagt. Entscheidend ist, dass das die höchste Priorität für uns hat. Und entscheidend ist, dass in der weltweiten Auseinandersetzung, wo wir die Prophetie studieren können, die Weltgeschichte, dass unser ewiges Leben entscheiden wird. Ob unser Name im Buch des Lebens steht. Und das hat damit zu tun, ob ich im täglichen Kampf mit Christus Sieger sein darf, seine Gnade annehmen kann, auch in den Gedanken des Alltags und dass ich dann Mitarbeiter sein darf in seinem Weinwerk. Wer von euch möchte mit Jesus zusammenarbeiten, dass unsere Namen, den drinstehen, tun die alle. Die Tatsache, dass ihr hier seid, dass ihr getauft seid, ist Beweis genug, dass die drinstehen. Aber wir wollen auch, dass sie bleiben, oder? Wollen wir mit Jesus zusammenarbeiten, dass sie drin bleiben? Lass uns doch zusammen beten. Lass uns niederknien dazu. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dieses spannende Thema studieren durften und sehen konnten, was dein Wort sagt, dass wir durch dein Wort Belehrung bekommen haben, aber vor allem auch ja, geistliche Speise, die uns deutlich macht, wir müssen noch viel mehr mit dir leben und jeden Tag uns bewusst entscheiden, deinem Wort zu folgen. Wir wissen, dass unser Name im Buch des Lebens stehen, weil wir uns einmal für dich entschieden haben, aber wir wollen nicht, dass sie da nur stehen, wir möchten, dass sie dort stehen bleiben, auch durch die Zeit des Gerichts hindurch. Und wir wissen, die einzige Möglichkeit ist, wenn wir deine Gnade annehmen, jeden Tag aus deiner Gnade leben und Schritt für Schritt an deiner Hand voranschreiten in der christlichen Erfahrung, in der Heiligung, damit wir durch deine Gnade Sieger sein dürfen über die Sünde. Und wir danken dir, dass du derjenige bist, der es in uns tut, der du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Lass uns festhalten an dir und hab Dank für dein wunderbares Wort. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen. So, heute haben wir pünktlich angefangen und pünktlich, nein, nicht ganz pünktlich aufgehört. Nächste Woche dann vielleicht mal beides. Gottes Segen euch, guten Nachhauseweg und nicht verpassen, nächste Woche eine prophetische Bewegung. Was passiert August 1840? Das solltet ihr nicht verpassen. Wenn ihr das verpasst, seid ihr selbst schuld. Und dann sehen wir Offenbarung 13, Vers 9 und dann machen wir weiter. Und bis dann wünsche ich euch Gottes Segen und viel Freude beim Studium seines Wortes. Amen.